Ich bin Berner. Das gehört man, glaube ich, oder? Es könnte also sein, dass es länger geht. Also um 2:30 lasse ich nachher, spätestens. Ich bin ein bisschen verknüpft, als ich vorgestellt worden bin. Also es ist schön, dass ich vorgestellt worden bin. Aber die Aussage, dass ihr unter Umständen verknüpft, wenn ich anfange zu predigen, hat mich ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Und darum möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Einfach damit ihr in keiner Art und Weise müsst verknüpfen, weil ich bin mal grundsätzlich ein Liebe. Also nicht ein Böse. Ich bin glücklich geheiratet mit Susi, das ist meine Ehefrau. Wir waren am 10. Oktober 30 Jahre geheiratet gewesen. Entschuldigung. Und in diesen 30 Jahren sind 3 junge Männer entstanden, wo wir sehr stolze Eltern sind. Wir sind seit 2013 auch das allererste Mal Eltern geworden von einer Tochter. Durch die Hochzeit von unserem Ältesten, Philipp, mit unserer Schwiegertochter, der Natanja. Und sie hilft uns auf diesem schwierigen Parkett Schwiegereltern zu sein, uns so adäquat wie irgend möglich können zu bewegen. Sie macht das hervorragend, weil sie ist ein enorm lieber Mensch. Und dann möchte ich noch erwähnt wissen, ich bin leidenschaftlicher TÜV-Fahrer. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass Gott wollen hat, dass sich der Mensch ausschließlich mit dem TÜV fortbewegen, aber ich kann das biblisch noch nicht belegen. Also ich bin dankbar um ein paar Hinweise. Falls ihr irgendwie Ideen habt, geht ihr Frank weiter oder kommt direkt zu mir. Bevor wir einsteigen in die Predigtreihe, wir liefern Hoffnung. Ist letzte Woche etwas passiert. Wir müssen ja wissen, wo können wir die Hoffnung erreichen. Wir haben jeden Montag eine Andacht und dann hat unsere Sekretariatsleiterin alle alten Zeitschriften vom Sitzungszimmer mit angenommen, so unter den Arm geklemmt und dann habe ich gesehen, dass sie ein Heft hat, ein Beobachter, was drauf geheissen hat, in grossen Lettern, Hoffnung. Und dann habe ich Barbara gefragt, unsere Sekretariatsleiterin, ja, was machst du jetzt mit dieser Hoffnung? Und sie sagt, die kommt bei uns in Kauer ins Altpapier. Also wenn ihr Hoffnung braucht, die ist bei uns im Kauer. Wir geben die gerne weiter, wir packen die auch wieder aus und geben die sehr, sehr gerne weiter. Dazu kommen wir jetzt. Ich habe den Auftrag bekommen, ich muss das anders sagen, der Frank hat mir eine Zettel geschickt, ein E-Mail geschickt, wo meine Aufgabe drauf ist für heute Morgen, der Einstieg eben Hoffnung für Kinder. Und er hat dort innen geschrieben, Mike, ich bin in den TÜV-Kreisen und bekannt mit dem Namen Mike, ist oft tief im Osten Europas unterwegs, um Kindern Hoffnung zu bringen. Und rot geschrieben, nachher eine vorgehobene Stories, Bilder und biblische Berichte. Als Einstieg, das weggeworfene Kind aus dem 1. Mose 21, 15 bis 17. Und genau das werdet ihr heute Morgen hören. Er hat ganz bewusst gesagt, er möchte nicht einfach etwas, wo von der christlichen Ostmission herkommt. Er möchte gerne ohne Predigt drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht lügen. Ich arbeite bei der christlichen Ostmission. Das, was ich heute Morgen mache, ist mein Beruf. Ich gehe in Gemeinden, um sie zu begeistern, um die Leidenschaft zu wecken, sich zu investieren in unser Projekt. Und ich möchte euch gerne mitnehmen in ein Projekt, das wir Kinder von Moldawien nennen. Aber zuallererst eben, das, was Frank am Herz gelegen ist, eine Predigt zu hören. Eine Predigt. Kinder. Kinder und Hoffnung. Ich denke, das ist etwas, das sich muss verbinden. Kinder sind immer Zukunft. Sie sind angelegt auf eine Zukunft, nicht auf die Vergangenheit. Und Hoffnung hat ebenfalls mit Zukunft zu tun. Wir gewinnen vielleicht Hoffnung für eine Zukunft, eine bessere Zukunft. Kinder sind Jesus sehr, sehr wertvoll. Im Alten Testament lesen wir vieles über Kinder. Es geht dort in erster Linie darum, dass Kinder viel arbeiten, also am Lebensunterhalt der Familie Anteil nehmen. Es geht auch dort darum, um die Altersvorsorge. Also, das war ein ganz wichtiger Faktor, dass wenn ich mal körperlich nicht mehr in der Lage bin, muss ich ja irgendjemanden haben, der mich versorgen kann. Eine altertümliche AHV. Zahlreiche Nachkommen. Also, wenn man viele Kinder hat, bedeutet das Freude und Glück im Alten Testament drin. Oftmals ist das auch verbunden worden mit der Aussage, Kinder sind ein Geschenk von Gott. Und Kinderlosigkeit ist ein Fluch von Gott. Das hat sich mit dem Neuen Testament und mit der Aussage von Paulus, wo er gesagt hat, Ehelosigkeit ist nicht einfach schlimm, sondern man kann auch mit einer Ehelosigkeit ein erfülltes Leben haben und vor allem Gott, Jesus in einer ganz besonderen Art und Weise dienen. Und ich denke, auch in diese Aussage kann man eine Kinderlosigkeit einpacken. Absolut problemlos. Die Mutter hat in den ersten Lebensjahren zu diesen Kindern geschaut. Ungefähr 3 Jahre, 2 bis 3 Jahre lang war die Stillzeit gewesen. Und dann sind die Buben, wenn sie ein bisschen älter geworden sind, die Obhut, in der Erziehung vom Vater eingeraten. Und man sieht das auch in verschiedenen Stellen vom Alten Testament, wie wertvoll Gott Kinder gewesen sind. Es war ein absolutes Gräuel gewesen, wenn Kinder Götter geopfert worden sind. Moloch zum Beispiel oder auch ein Baal. Ein absolutes Gräuel. Und ich denke noch, wenn wir Geschichten haben vom Abraham und vom Isaac, wo der Abraham den gehorsamen Schritt hat gemacht, der Isaac mitgenommen hat und er vom Altar hat wollen opfern, ist der Engel aus meiner Sicht aus relativ hektisch gekommen und hat gesagt, stopp, stopp, ja nicht, ja nicht. Ich meine, noch dort hätte Gott können sagen, damit das die Nachfolge, die leidenschaftliche Nachfolge von Abraham tragend zum Ausdruck gekommen wäre, hätte den Isaac auch können lassen, sterben lassen, opfern auf dem Altar. Aber es war ihm wichtig, dass dem Bub nichts passiert. Im Neuen Testament geht die Liebe zu den Kindern weiter. In einigen Stellen ist Jesus direkt unterwegs mit Kindern. In anderen Stellen braucht es noch ein Gleichnis, um etwas zu verdeutlichen, um etwas ein bisschen genauer zu erklären. Eine von diesen Stellen, das ist die, die in Markus 10 steht, 13 bis 16, ist hier auf dieser Folie aufgeführt. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, war er empört. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Das ist eine Stelle, die verschiedene Parallelstellen hat in Markus und auch im Lukas. Und ganz interessant ist, dass in anderen Übersetzungen, in den Parallelstellen noch steht, dass Jesus nicht nur empört war, sondern eben auch zornig. Dass seiner Jünger die Eltern mit den Kindern wollten fortschicken, verwehrt haben, zu Jesus zu kommen. Es gibt in manchen Stellen im Neuen Testament, wo Jesus empört oder zornig ist. Also muss es wirklich etwas Wichtiges gewesen sein, was ihn dazu geführt hat, dass er so harsch reagiert hat gegenüber seinen Jüngern. Ich bin immer sehr, sehr auf der Suche nach verschiedenen Nachrichten und Quellen, um eine Predigt zu gestalten. Und eine der Quellen ist immer Internet, unter anderem auch Facebook. Und gerade zur rechten Zeit habe ich in eine Diskussion gesehen, wo ein Pfarrer eine Kampfschrift gemacht hat, die Sünde von der Bibelkritik. Und das ist interessant, das geht keine 5 Minuten, dann kommen schon die ersten Kommentare pro und contra. Und irgendwann hat einer von diesen Pfarrer gesagt, eine Stelle zitiert aus dem Matthäus 18, der Vers 3, wo Jesus ein kleines Kind zu sich gerufen hat. Es hat sich in die Mitte gestellt und hat gesagt, das will ich euch sagen. Wenn ihr euch nicht ändert, andere Stellen sagen dort explizit umkehret, und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in Gottes neue Welt. Ganz interessant war nachher, dass ein Pfarrer erwidert hat, ja, aber im 1. Korinther 3 steht dann nachher wiederum, ihr müsst erwachsen sein. Wir dürfen nicht einfach im Glauben wie ein Kind sein. Das ist eine Stelle, die meines Erachtens nicht ganz das dokumentiert, was der Matthäus 18,3 gesagt hat, was heisst eben, werdet wie ein Kind. Kehret um. Und schon das Wort Umkehr dünkt mich das bedeutet ja, dass wir unterwegs waren, irgendwo hin, mit einem Ziel vor Augen. Und das Ziel ist ja immer Jesus. Es geht ja immer dort darum, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir sind unterwegs und werden aufgefordert, dreht um und werdet wieder wie Kinder. Ich will das richtig verstanden wissen. Das, was ich hier morgen erzähle, euch weitergebe, bitte nehmt das auch mit heim. So also im Sinn nach dem Thessaloniker, prüft alles und das Gute behaltet. Weil es wird viele Sachen geben, die ich nicht näher erläutern kann. Es wird viele Sachen geben, die im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen gestoppt sind, weil ich das so überlegt habe. Bitte nehmt, prüft alles und nehmt das Gute mit. Wenn wir sollen werden wie Kinder. Es gibt einen deutschen Popsänger, der Herbert Grönemeyer, der hat ein Lied, wo er singt, er gibt den Kindern das Kommando. Und genau das möchte ich nicht. Auch wenn es heisst, wir sollen umdrehen und werden wie die Kinder. Ich bin überzeugt, dass wenn man den Kindern das Kommando würde geben, würde das enden in einem absoluten Chaos. Das käme schlichtweg nicht gut. Ich meine, wir haben ja selber schon als Erwachsene die grösste Mühe, die Welt können am Laufen zu halten. Was ich denke, ist, dass wir uns sicher auch eine Zeit nehmen sollen, mal hinzuhocken und eben die positiven Aspekte, die der Vers weitergibt, die Umkehr und das Ändern aus der Sicht von einem Kind können wahrzunehmen. Mal hinzuhocken und aufzuzeigen für sich selber, was macht denn ein Kind aus? Ich habe mir das mal erlaubt, kurz zusammenzuführen. Ich weiss, dass diese Liste massiv länger werden kann. Und ich weiss auch, dass da jetzt nur die positiven Sachen drin sind. Die Eltern sind, wissen, es gibt da nicht ganz so positive Sachen, wenn man Kinder zieht. Und gleichzeitig wird ja erwähnt wissen, Kinder ziehen bedeutet aus meiner Sicht aus noch immer wieder um neu, dass ein Kind mehr erzieht, in einer gewissen Art und Weise. Mir ist im ersten Augenblick so ein bisschen in den Sinn gekommen, Kinder vertrauen blind. Eine kleine Episode, die ich noch unbedingt erzählen muss, aber sagen es nie, bitte nie unseren Gielen. Wo die so im Säuglingsalter waren, also schon langsam sicher vom Schoppenalter rausgekommen sind und bei uns am Tisch gehockt sind, in einem Kindersitzli innen, habe ich mir gegen den Spass gemacht. Wir haben immer viele Fleugen gehabt bei uns in der Wohnung innen und dann habe ich zwischendurch eine verdwitscht. Und dann habe ich die genommen und einen von diesen Söhnen eben so vor die Nase gehabt. Und das Spiel habe ich gemacht mit jedem von diesen Buben. Und die hätten mir die Fleugen wirklich aus den Händen gegessen. Ich habe sie nicht gefordert, einfach nur, dass man das richtig versteht. Aber das war ein absolutes Vertrauen. Ich fütere das Kind mit etwas, was gut ist. Ein blindes Vertrauen den Eltern gegenüber. Mir tut das etwas absolut Geniales. Für Kinder, jetzt, die zum Beispiel jetzt gerade in der Kinderstunde unten sind, wenn sie jetzt Gottes Wort mitbekommen, wenn sie jetzt spüren, wie Jesus sie gern hat, dass Jesus für sie unterwegs war, immer unterwegs ist und will, dass sie ihn nachher lernen kennen. Wenn sie das jetzt hören und dürfen bewahren und behalten, dann ist das ein unglaubliches Geschenk, ein unglaublich wertvoller Schatz für ihre spätere Zukunft. Kinder vertrauen. Sie leben im Augenblick, absolut im Augenblick. Es interessiert sie nicht gross, was morgen oder übermorgen wird sein. Es sei denn, sie wüssten vielleicht, dass man übermorgen in den Europapark fährt, dann höchstwahrscheinlich schon. Aber sie leben im Augenblick. Und da möchte ich daran erinnern, auch das ist absolut biblisch, weil Gott uns ja auffordert, warum sorgen wir uns für ein Morgen? Das ist etwas, was Kinder komplett fremd ist. Sie leben in diesem Augenblick. Das ist etwas, wo man darüber diskutieren könnte, dass Kinder Vergebung vollumfänglich, dass bei den Kindern das vollumfänglich passiert. Es gibt auch da gewisse Episoden, die ich erzählen kann. Eine muss ich schnell erzählen. Eine Tochter von meiner Schwester, das wäre meine Nichte, ist das richtig? Genau, merci. Die hat mal irgendetwas postet und hat sich müssen entschuldigen zu einer Kollegin. Sie war dann vielleicht etwa 5 gewesen. 4, 5. Und das ist immer etwas, das sehr hart hat. Ich denke noch für uns. Entschuldigen bei jemandem. Und dann ist sie hingestanden vor das Mädchen und hat gesagt, Entschuldigung. Aber wenn du das noch einmal machst. Ein Beispiel, dass Kinder, das ist wiederum das Tolle daran, am nächsten Tag war alles gegessen gewesen. Die Episode ist nie mehr aufgetaucht, ausser eben, wenn ich sie erzähle. Aber für Kinder war das wirklich durch gewesen. Kinder vergehen vollumfänglich. Kinder wissen, wo sie hingehören. Das ist mir ganz wichtig, dass ein Kind weiss und auch spürt, das ist mein Zuhause. Das ist mein Vater, meine Mutter, meine Brüder und Schwestern. Das ist meine Familie. Dort gehöre ich. Das hat viel mit Identität zu tun. Identität, die in der Zeit, in der wir jetzt erleben, sehr, sehr wichtig ist. Weil an allen Orten versucht wird, die Identität von jedem Einzelnen kaputt zu machen. Ich denke da nur an die ganze Diskussion, was Gender mitbringt. Dass ein Kind weiss, ich bin der Sohn von meinem Vater, der Sohn von meiner Mutter oder Tochter. Dass ein Kind weiss, ich gehöre in diese Familie. Das hängt viel mit Wertschätzung zusammen, mit der Liebe, die tanken in dieser Familie drin. Wir kommen dann später noch etwas genauer dazu. Sie sind sehr wissbegierig. Sie lernen eigentlich laufend. Und zwar nicht unbedingt in der Schulbank hinten, mit Heftchen und Schulproben, die sie machen müssen, sondern immer, wenn sie etwas sehen, wenn sie irgendetwas am Tätigen sind, sind sie immer am Lehren. Nur da war immer interessant, wir haben viele Spiele eingekauft für unsere Gielen. Lego ist etwas, das sehr gut gelaufen ist. Aber sobald die Mutter in der Küche mit Pfannen handiert hat und hat angefangen zu kochen, sind die Lego unwichtig gewesen. Dann ist man vorgegangen, hat ebenfalls die Pfanne vorgerissen, hat angefangen umrühren und darauf umklopfen. Das ist wichtig gewesen. So lehren Kinder. Sie sind immer unterwegs, etwas Neues können zu lernen. Sie lehren spielerisch. Und sie lehren immer die guten wie auch die schlechten Sachen, die man weitergibt. Sie suchen und bewahren die Nähe zu den Eltern. Ich kann mich erinnern, da bin ich vielleicht etwa 10 gewesen. Und der Papa hat mich dann mitgenommen, einen Spaziergang im Wald. Es war Nacht dann. Ich schätze mal so um die 8, 9, Herbst, Anfangs Winter. Und plötzlich war er fort gewesen. Der Sürmu hat mich einfach allein gelassen. Für ihn war das ein Witz gewesen. Er hat sich nachher schon wieder einmal zu erkennen gewesen. Aber in dem Moment habe ich mich so etwas von verloren gefühlt, wie noch selten in meinem Leben. Einfach allein in einem dunklen Wald innen, meine Bezugsperson, die müsste schauen zu mir, wo ich mein Vertrauen darauf gesetzt habe, ist einfach fort gewesen. Kinder suchen und brauchen die Nähe zu den Eltern. Das wird sich nie ändern. Es wird sich ändern im Sinn von, wie tief das die Nähe muss sein oder wie oft das die Nähe muss sein, aber Kinder werden immer Kinder sein, von den Eltern. Wenn wir von Kindern reden, dürfen wir nicht vergessen, dass Kinder ja, dass wir alle Kinder sind. Also jede hier inne ist ein Kind. Halt auch für die Zwischenzeit ein grosses, ein erwachsenes Kind, aber immer noch Kind von Vater und von Mutter. Und das ist eine Symbiose, die man nicht trennen kann. Eltern und Kinder, Kinder und Eltern gehören untrennbar zueinander, miteinander zusammen. Und da möchte ich ganz kurz auf die Vorzüge von Eltern sein gegenüber ihren Kindern darauf eingehen. Eltern suchen ebenfalls immer die Nähe zu den Kindern. Ich weiß nicht, ob es hier Männer gibt, Väter gibt, die bei der Geburt der Kinder dabei waren. Mir hat der erste Bub, den wir bekommen haben, der Philipp, das ist die Geburt 18 Stunden hat die gedauert. Das war eine harte Angelegenheit. Und wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, einen Schalter zu drehen, der sagt, jetzt legen wir einen halben Tag Pause ein, dass sich meine Frau mal erholen kann, ich hätte die gedreht. 18 Stunden Wehen und Schmerzen. Und kaum war der Bub auf der Welt, kaum hat man den ersten Ton gehört und ist er auf dem Bauch, auf der Brust gelegen von der Mutter, ist all das einfach fort gewesen. Ist nicht mehr präsent gewesen. Das Positive, das Schöne, hat einfach überwiegt. Die Eltern suchen die Nähe und brauchen auch die Nähe zum Kind. Etwas, was mir immer sehr schön dünkt. Normalerweise muss ja das so sein, dass Eltern ihre Kinder bedingungslos lieben. Ein Kind muss sich nicht beweisen. Ein Kind muss nicht immer Sechser bringen oder Einer. Ich weiß nicht, welche Note ist bei euch die beste? Sechs. Wunderbar, da sind wir ähnlich. Einfach immer die beste Note bringen oder sehr erfolgreich sein. Das muss ein Kind nicht. Bei einem Kind reicht es, dass es einfach Kind ist und geliebt wird. Es wird geliebt von Vater und Mutter. Eltern versorgen. Versorgen ihr das Kind. Nicht mit Fliegen, sondern eben mit gutem, nachhaltigem Essen, mit Kleidern, mit Schuhen, mit Wärme im Winter. All das, was ein Kind braucht, um sich gesund zu entwickeln. Um eben als wertigen, wertvollen Erwachsenen zu gelten. Wenn Kinder lernen, dann schauen die Eltern, dass sie lernen können. Sie bringen Sachen bei. Irgendwann übernimmt die Schule eine weitere Sparte von dieser Lehrtätigkeit, aber die Kinder, die Eltern sind die allerersten, die lernen, ihren Kindern beibringen, was wichtig ist im zukünftigen Leben. Und letztendlich hoffen Eltern auch. Hoffen, dass ihrem Kind in einer Zukunft gut geht. Man kann das bis zu einem gewissen Grad planen, aber man kann nie sicher sein, ob das so tatsächlich wird eintreffen. Und auch hier noch einmal, es geht hier um die Zukunft und darum hoffen wir. Wir Eltern hoffen, dass unsere Kinder ein erfülltes, ein schönes Leben dürfen haben. Jetzt müssen wir natürlich mal hören und wissen, ja, was ist denn überhaupt Hoffnung? Wenn wir schon die ganze Zeit von Hoffnung reden. Und wenn man das macht heute so in der heutigen Zeit, wenn man ein Wort nicht versteht, dann ist man wieder im Internet drin und tut schnell Wikipedia aufrufen. Wikipedia ist ein elektronisches Lexikon für die es noch nicht wissen. Und dort drin steht ein Haufen Sachen. Immer ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen. Und ich habe mir erlaubt, dort mal die Suchanfrage für die Hoffnung einzutragen. Und dann spuckt Wikipedia Folgendes aus. Hoffnung ist eine zuversichtliche, innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintreffen wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Man weiß es nicht, aber man hat eine positive Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft wird eintreten. Das sind die Sachen, die wir in diesem Projekt «Wir Kinder von Moldawien» den Kindern beibringen. Die Kinder müssen beibringen, damit sie Hoffnung und eine Zukunft bekommen. Ich werde das nur mal ganz kurz im Schnellzugstempo durchgehen, weil das haben wir ja eigentlich durchgenommen, was ein Kind ausmacht, was ein Kind braucht. Genau diese Sachen wollen wir in diesem Projekt weitergeben. Eingebunden in die Wertschätzung, letztendlich halt auch in die Liebe, die bedingungslos sein soll, damit ein Kind, das aus einem schwierigen Umfeld herkommt, auch wirklich darf spüren, ich bin ein wertvoller Mensch. Das Gegenteil von Hoffnung, das klingt mir jetzt noch sehr, sehr interessant, dünkt. Das Gegenteil von Hoffnung ist Verzweiflung, ist Hoffnungslosigkeit, ist Resignation oder Depression. Das ist noch happig, das geht noch relativ tief. Ein Mensch, der keine Hoffnung hat, wo eine Hoffnung ins Gegenteil verkehrt wird, der leidet unter Verzweiflung, unter Resignation oder Depression. Und da kommen wir eben auf die Bibelstelle, die mir Frank weitergegeben hat, im 1. Mose. wo Hagar verstoßen wird mit ihrem Sohn und in die Wüste geschickt worden ist. Da lesen wir, bald ging ihnen das Wasser aus. Da ließ sie den Jungen unter einem Strauch zurück und setzte sich etwa 100 Meter davon entfernt auf die Erde. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Kind stirbt, weinte sie. Da ist die Resignation, die Depression, die Hoffnungslosigkeit kommt da voll und ganz zum Tragen. Aber Gott hörte den Jungen schreien. Der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel herab zu: Warum weinst du, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Jungen dort unter dem Strauch gehört und er fährt an reagieren. Und er fährt Gott an zu arbeiten in diesem Leben. Und das ist genau das Gleiche, was wir auch erreichen wollen mit wir Kinder von Moldawien. Ich erlaube mir, ein Schicksal mitzunehmen. Ein Schicksal, das ähnlich ist wie hunderte, höchstwahrscheinlich tausende Schicksal von Kindern in Moldawisch. Also nicht eins, das wir explizit rausgenommen haben, weil es schuderhaft, brutal und traurig ist, sondern so leben einige Kinder in Moldawien. Wir reden heute von ungefähr einer Viertelmillion Kindern, die in einer sozialen Verwahrlosung gross werden. In diesem Häuschen wohnen Vater und Mutter, die zwei sind nicht geheiratet, beide schwerst alkoholabhängig. Und was uns der Pastor gesagt hat von dieser nördlichen Gemeinde, das ist Histien im Norden von Moldawien, er hat noch nie gesehen, dass in diesem Haus innen gekocht worden sei oder im Winter jemals geheizt worden sei. Und ich will betonen, wir haben ungefähr minus 18 Grad gehabt, wo wir das Dorf besucht haben. Weil die Eltern schwerst alkoholabhängig, sie hatten eigentlich noch einen Sohn, den Sergei. Der Sergei ist nicht alt geworden. Der Sergei ist genau 4 Monate alt geworden. Und er hat die Mutter im Schlaf innen verdrückt. Sie hat nicht überlegt oder nicht gewusst in ihrem Delirium innen, dass sie da noch ein Baby im gleichen Bett innen hat und hat sich irgendeine Streit liegt auf diesen Bub und verdrückt ihn im Schlaf. Leben in diesem Haus die aber gleichzeitig noch Dionella. Ihr seht sie auf der rechten Seite. Sie ist 11 und die Valeria, sie ist 8 Jahre alt. Das sind die Kinder, die leben in diesem Haus. Der Pastor, der Dima, der die zwei betreut, die sie jetzt in das Tageszentrum einladen konnte, hat gesagt, bevor sie in diesem Tageszentrum sein durften, seien beide zusammen massiv mangelernährt gewesen. Er hat sie ein paar Mal beobachtet, wie sie im Garten unterwegs waren, mit den Füßen und mit den Fingern nach irgendetwas Essbarem gerappt haben. Und ihm ist vorgekommen wie Säu, die auf der Weide sind und irgendetwas am Schnüffeln und am Umgrunzen sind. Dionella hat ein Trauma erlitten, wo sie ungefähr 4 Monate alt war, ein bisschen älter als der Sergei war. Sie ist von der Mutter entsorgt worden. Sie ist einfach in einem Strassengraben, reingekehrt und einfach gewartet, dass sie stirbt dort. Sie ist dann schon recht kühl geworden. Und man hat das Mädchen noch rechtzeitig entdeckt. Man hat es zurückgenommen, man hat es angekleidet, man hat es medizinisch betreut, aber sie wird immer noch sehr schnell krank, sobald es kalt wird draussen. Und wenn sie mal krank wird, dann hat sie grosse Mühe, gesund zu werden. Beide zusammen kommen jetzt in das Tageszentrum. Dionella ist eine sehr leidenschaftliche Schülerin. Sie lehrt sehr fleissig, ist hochintelligent und man trifft sie selten an mit einem ohne Buch unter dem Arm. Sie kann es aber auch nicht so gut mit Kindern, mit anderen Kindern. Weil, wo beide eben noch nicht im Tageszentrum waren, haben beide Mädchen, Valeria wie Dionella, Läuse gehabt. Und das hat bedeutet, dass sie ausgeschlossen worden sind von der Klasse, von der Schule. Und es ist noch heute relativ schwierig, dass sie Kontakt finden zu anderen Kindern. Der Dima hat uns aber gesagt, der Betreuer von dem Tageszentrum, immer wenn die Kinder zu ihm kommen, dann sind sie wie junge Büsse. Sie schmiegen sich an ihn und an die Betreuerin und wollen einfach ihre Streicheleinheiten bekommen. Spüren, dass sie geliebt werden. Dionella ist jemand, der vom Montag bis am Freitag, jeden Nachmittag in diesem Tageszentrum ist, das Essen bekommt, Aufmerksamkeit bekommt, in Form von einem Nachmittagsprogramm oder auch von der Hausaufgabenhilfe. Und sie kommt am Samstag ins Kinderprogramm und am Sonntag in den Gottesdienst. Und sie schaut, dass sie am Abend, wenn es ums Aufräumen geht, immer mithilft. Und wenn man sie fragt, warum, dann sagt sie, ja, was erwartet mich daheim? Es wird nicht geheizt, ich habe nichts zu essen, ich werde dann abgeschlagen, dann schaue ich doch, dass ich so lange wie irgend möglich nicht daheim bin. Der Valeria geht das sehr, sehr ähnlich. Sie ist nicht ganz so begabt, nicht ganz so wissbegierig wie ihre grosse Schwester. Aber Tamara hat uns gesagt, die weibliche Betreuerin von diesem Tageszentrum, dass sie sehr eine schöne Stimme hat, engelhaft gleich, hat sie uns gesagt. Und wir haben das dann noch können hören, wo sie so ein Weihnachtsprogramm für uns aus der Schweiz gestaltet haben. Mädchen, die ihr Leben komplett können verändern konnten, nur durch das, dass sich andere Menschen für sie interessieren und aufzeigen, dass sie wertvolle Menschen sind und dass man sie gern hat. Irgendjemand hat während diesem Besuch mal gesagt, dass wir uns vorstellen müssen, dass es für die zwei Mädchen, wenn sie in das Tageszentrum kommen, sei wie wenn sie eine komplett neue Welt betreten. Sie kennen das nicht. Es ist nicht ihr Alltag. Der Alltag ist duss, der ist trist, der ist brutal, der ist traurig. Und wenn sie den Schritt wagen, in das Tageszentrum reichen, ändert sich komplett alles. Sie haben keinen Hunger mehr, sie werden nicht abgeschlagen und man kümmert sich um sie. Na du, jetzt ist es gegangen. Und das ist das, was wir erreichen wollen mit dem Aufbauen von Hoffnung. Hoffnung ist die umfassende emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Wenn wir die Mädchen, wenn wir die Kinder emotional abholen können, dann können sie verstehen, du bist unser wertvoller Mensch, Jesus hat dich gern. Dann haben wir gute Chancen, dass sie früher oder später ihr Leben anfangen, eigenmächtig zu gestalten. Dass sie sagen, ich will lieber in die Richtung gehen oder lieber in die andere Richtung. Hoffnung ist auch eine von diesen drei christlichen Tugenden. 1. Korintherbrief, Glaube, Liebe und Hoffnung. Also es gehört zum Christsein, die drei Tugenden. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und jetzt möchte ich euch gerne mitnehmen in eine Sequenz, ebenfalls aus dem Internet, ein Musikstück. Wir werden hören. Ein Ausschnitt aus der Symphonie Nummer 9 von Beethoven. Und zwar ganz, ganz weit hinten, wo die Vertonung von Schillers Ode an die Freude drinnen ist. Ihr werdet die Melodie relativ schnell erkennen. Ich würde euch einfach bitten, geniesset das. Hört und lasst euch das Herz erwärmen. Jetzt ist die Frage, was hat das Video mit einem Gottesdienst zu tun? Was hat es überhaupt mit Jesus zu tun? Was hat es mit mir zu tun? Das Ziel von der Predigtreihe, die ihr in der nächsten Zeit werdet hören, ist, laut dem Frank, wir erhoffen uns von dieser Predigtreihe, dass der Einzelne in dem in Christus Leben wächst. Was hat das Video mit Jesus zu tun? Wenn wir nur davon ausgehen, wir nehmen mal an, das Lied, das wir jetzt gesehen haben, das könnte sinnbildlich sein für ein Leben, für mein Leben, für dein Leben. Ich bin der Meinung, dass weil grundsätzlich in einem Gottesdienst immer muss über das Evangelium geredet werden, über Jesus, unbedingt über Jesus. Weil er ist der Grund, warum wir uns am Sonntag hier versammeln. Seine Liebe können zu spüren, seine Weisheit können entgegenzunehmen. Heute Morgen ist auch schon genannt worden, in seinem Herz können Wohnsitz zu haben, dass er in meinem Herz Wohnsitz kann nehmen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das mein oder dein Leben ist, dann fängt das an mit etwas, wo ich überhaupt nichts dazu tun kann. In keiner Art und Weise. Irgendjemand hat eine Münze geworfen in einen Hut, der vor dran gestanden ist. Irgendjemand hat sich gern gehabt. Und durch einen sexuellen Akt entsteht ein Kind. Es kann nicht sagen, ich will nicht. Es entsteht einfach. Und dann gibt es eine Geburt. Und die Geburt passiert ebenfalls, normalerweise, einfach. Ich kann als Kind nicht irgendwie schnell rausschauen und oh, das hört lieber nicht, ich warte noch 2 bis 3 Monate. Das geht einfach nicht. Ich habe dort absolut keinen Einfluss dazu. Das Leben beginnt. Ich kann nichts dazu tun, ich kann nichts wegnehmen. Ich kann es nur akzeptieren. Und dann sind die ersten Töne, die gespielt werden in diesem Leben, relativ eintönig. Relativ monoton. Es gibt Situationen, wo ein Leben nicht viel länger wird bestehen haben und nur diese Töne wird können hören. Aus was für Gründen auch immer. Aber es gibt Töne, die das Leben begleiten. Und wenn wir davon ausgehen, dass jede Person, die dann nachher das Orchester bevölkert, mit diesem Instrument dazukommt, wenn wir davon ausgehen, dass das alles so Erfahrungen sind, Wissen, das vermittelt worden ist, dann gewinnt das Leben an Teufel. Es wird reichhaltig. Es gibt relativ traurige Situationen in meinem Leben. Ich weiss ja auch nicht, die Leute, die da gespielt haben, was die mitgetragen haben in ihrem Rucksack. Vielleicht hat irgendjemand verloren, ganz kurze Zeit vorher. Vielleicht hat jemand im Lotto gewonnen, weiss man nicht. Aber das alles macht Leben aus. Es wird gefüllt mit Erfahrungen, mit Wissen. Es gibt Menschen, die uns eine Zeit lang begleiten. Ganz wichtig, eben noch die Eltern. In einer gesunden Kindheit haben die Eltern eine tragende Funktion. Es fängt an, eine Fahrt zu gewinnen. Und wie gesagt, die Autobahn in diesem Leben, also die Strasse, wo am meisten Verkehr herrscht, das ist die, wo die Eltern bauen. Irgendwann kommt da ein Ehepartner, eine Ehepartnerin dazu, vielleicht sogar Kinder, die ins Leben treten. Das Leben wächst in Breite, Tiefe und Fülle zu einem grandiosen Finale. Das gefällt mir, das Finale. Was mir dünkt, in diesem Augenblick hinten kommt wirklich zur Geltung, dass es ein Leben ist voller Fülle, voller Freude, voller Leidenschaft. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Aspekt kann sein für dies, für mein Leben. Leidenschaft. Leidenschaft für Jesus. Leidenschaft zu wecken für einen Mann, für einen Gottessohn, der für mich am Kreuz gestorben ist. Für mich. Das muss man sich mal vorstellen. Absolut unverdient. Ich müsste dort hängen. Jesus wird getrieben von seiner Liebe und geht für mich ans Kreuz. Enorme Aussage. Das hat mit Evangelium zu tun. Das hat mit guter Nachricht zu tun. Dass Jesus für mich persönlich am Kreuz gestorben ist. Ist euch aufgefallen, dass plötzlich Leute um das Orchester herumgestanden sind? Leute, die eigentlich nicht vorhatten, auch lange da zu warten, sondern irgendwie müssen Kommissionen machen, Erledigungen müssen machen. Und die werden aufgehalten durch das Orchester, durch die Musik, die da spielt. Der Mann, der Gegenschluss, der da den Gesang wirklich dreht, so ein Wow auf den Lippen hat, der gefällt mir besonders gut. Ein Bild für unser Leben als Christ. Dass Leute plötzlich aufmerksam werden auf unser Dasein, auf die Reichhaltigkeit, auf die Fülle, die wir ausleben können. Das tut mir ein gewaltiges Bild. Versinnbildlich durch das Orchester, das wir vorher gesehen haben. Dass Leute sich anstecken und nachher auch zu einem grossen Applaus übergehen am Ende dieses Lied, eigentlich am Sterben oder am Lebensende von dieser Person. Immer noch grosse Freude herrscht. Ein Mensch, den man hat lernen kennen, der durch seine Leidenschaft auf Jesus hingewiesen hat. Die Musiker werden nicht gross Geld verdient haben, für genau diese Situation zu kreieren. Es ist ihnen darum gegangen, Leute können zu begeistern mit der Musik, die sie spielen. Klassische Musik gehört nicht unbedingt mehr zum Mainstream. Heute hört man mehr moderne Musik. Klassik ist eher so ein bisschen auf dem Abstellgleis, weil sie auch als ernste Musik verschrien wird. Ich habe das Gefühl, dass die Musiker unbedingt die Leute wollten begeistern, damit sie unter Umständen nochmal wieder zurückkommen können in das Konzerthaus, in die Konzerthalle. Auch das könnte ein Bild sein für unsere Kirche, dass wir rausgehen, dass wir Leute begeistern mit unserem Leben, mit den Höchs und Teufs, mit der Vergebung oder dass wir Verbitterung endlich mal ablegen können und so ein freudiges, ein ansteckendes Christsein ausleben können und Menschen durch das Leben, das wir haben, dürfen einladen in diese heiligen Hallen. Ich möchte ganz kurz noch einmal den Faden aufnehmen zu den Kindern in Moldawien. Wir hier in der Schweiz haben wirklich alle Möglichkeiten, um ein derartig erfülltes Leben zu haben, ein derartig erfülltes Leben zu schöpfen. Wir brauchen Jesus, das ist klar. Aber wir sind nach wie vor in einem Land, das sehr, sehr reich ist. Und wir wollen, dass Menschen in Moldawien ihre Lebensgrundlage sich selber erarbeiten können und gleichzeitig Jesus lernen kennen. Wie schaffen wir das? Die 250'000 Kinder in Moldawien ist eine Tatsache, die für uns als christliche Ostmission massiv zu gross ist. Das werden wir nie allein schaffen. Es ist zu teuer, es ist zu gross. Und unser Missionsleiter sagt uns, genau aus diesem Grund wird es funktionieren. Und wir sehen sehr ermutigende Zeugnisse in der Zwischenzeit, in den letzten 2 Jahren, wo wir am Aufbauen waren, und brauchen nach wie vor Menschen hier in der Schweiz, die sich investieren in das Projekt. In einer ganz einfachen Art und Weise. Wenn ihr draussen auf dem Tisch nach eintragen in die Liste, die unter dem Signet steht, dann bedeutet das, dass ihr ein Abonnement löst von unserer Hauszeitschrift. Und zwar gratis. Ihr müsst nichts zahlen. Ihr müsst nichts mit heimtragen, das ihr müsst auffüllen, 85 Rappen frankieren und dann wieder in die Post bringen, damit ihr das Heftchen zugeschickt bekommt. Das ist eine Dienstleistung von uns an euch. Wenn ihr das Heftchen wettet und verbunden wollt bleiben mit Wir Kinder von Moldawien, würde ich euch das herzlich empfehlen. Es gibt auch eine zweite Stufe. Die ist dann natürlich eine Stufe höher, wenn wir vom Hörer vom Wort zum Täter vom Wort werden. Man sieht hier, das Signet tun. Und unter dieser Liste bedeutet das, dass ihr eine Patenschaft eingehen würdet. Eine Patenschaft für King in Moldawien. Eine Patenschaft zum Beispiel für Dionella oder für Valeria. Ihr müsst einfach aufpassen, dass ihr der richtigen Kolonne das Kreuzchen macht, weil wir unterscheiden zwischen 2 Patenschaften, eine für 50 Franken pro Monat und die andere für 100 Franken pro Monat. Und ich möchte das richtig verstanden wissen. Es ist nicht heilsnotwendig, heute eine Patenschaft abzuschließen. Es geht einfach darum, wenn ihr denkt, die Kinder verdienen ein Leben für eine Zukunft, ein Leben voller Hoffnung, dann wäre das auch hier wiederum die einfachste Möglichkeit, eine Patenschaft zu machen. So einfach, wie ihr eine Patenschaft könnt lösen könnt, so einfach kommt ihr auch wieder raus, wenn sich eure finanziellen Verhältnisse oder auch die Umstände oder die Meinungen zu diesem Projekt würden ändern. Und das Werben unter dem Signet eintritt in diese Liste, das ist für uns der absolute Rolls-Royce. Der Mercedes, der BMW oder Audi zusammen. Wenn man sich dort einträgt, bedeutet das, dass man ein Ja hat für eine Informationsveranstaltung, die am 18. November stattfindet in der Nähe von Bern. Und dort möchten wir euch gerne aufmerksam machen auf die Möglichkeiten, die ihr habt in eurem Verwandten- und Bekanntenkreis. Ihr dürft euch sehr, sehr gerne eindecken, hingen in diesem Tisch mit diesen Möglichkeiten. Ich habe ebenfalls noch ein paar Süßigkeiten, die kommen aus Moldawien. Dürft ihr ebenfalls herzhaft zugreifen. Ich möchte einfach erwähnen, das sind Täfel, die aus Moldawien kommen. Also für Magenverstimmungen, Durchfall übernehmen wir keine Haftung. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, für dass ich dürfen eine Predigt haben hier bei euch. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, euch, ich habe das schon vorher gespürt, eigentlich hätte ich die Predigt gar nicht mehr gross müssen halten, wenn man gesehen hat, was da alles passiert ist in eurem Umfeld, wenn man gesehen hat, was für Lieder das gesungen worden sind. Und gleich ist es mir, ich rede halt einfach unglaublich gern über Jesus. Wir tun das eins von den letzten grossen, ganz grossen Abenteuer von der Menschheit. Und ich möchte sagen, ich bin Töfffahrer. Also ich kenne ein Abenteuer und so. Es ist eins von den letzten ganz grossen Abenteuer. Und ich rede einfach enorm gern von Jesus. Ich hoffe, das hat man gespürt. Merci vielmals für euer Dabeisein. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, danke vielmals für deine Liebe, Güte und Gnade, für dein Dasein hier unter diesem Dach. Danke, dass du uns wert erachtest, mit dir dürfen Gemeinschaft zu haben. Ich sehe schon, was die nächste Woche alles vor uns liegt. Wir wissen, dass wir das nie werden können erfüllen können, so wie du das gelebt hast, können nachzuleben. Wissen wir aber auch, dass wir dich einfach brauchen. Und ich bitte dich ganz besonders, dass du uns begleitest in unserem Herzen, dass du uns begleitest in den Umständen von diesem Alltag in den nächsten Wochen und dass du uns hilfst, können ein lebhaftes, ein authentisches, ein leidenschaftliches Zeugnis können abzulegen für dich, deine Liebe, Güte und Gnade. Brauch du uns dazu. Ich will dein Werkzeug sein. Danke dir vielmals. Amen.